ich glaube, es ist uns auch antrainiert, dass wir alles Kindliche als schlecht empfinden. Und dadurch hat man immer so ein bisschen einen despektierlichen Blick auf Kindheit oder einen naiven Blick auf Kindheit oder einen beschützenden Blick auf Kindheit, aber nie einen, sag ich mal, auch ein bisschen diskursiven Blick auf Kindheit. Und ich wünsche mir, glaube ich, mehr einen kritischen Blick auf Kindheit, ähnlich wie wir den kritischen Blick auf Rassismus haben und einen ähnlichen Blick, wie wir ihn auf Sexismus haben.
Wieso, weshalb, warum? Der Podcast über Kindermedien.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Mein Name ist Thomas Hartmann und mein heutiger Gast ist Elisabeth Wenck. Seit 3 Jahren ist Elisabeth die künstlerische Leiterin des Kindermedienfestivals Goldener Spatz, das ab dem 1. Juni wieder in Gera und in Erfurt stattfinden wird. Wenn es um gute Filme, Serien und Digitalangebote für das junge Publikum geht, dann führt an diesem Festival kaum ein Weg vorbei. Denn der Goldene Spatz ist nicht nur ein wunderbarer Kulturort für Kinder und Jugendliche, sondern hat sich über die vielen Jahre seines Bestehens auch zum größten Branchentreffen für audiovisuelle deutschsprachige Kindermedien entwickelt. Jahr für Jahr treffen dort also Kinder, FilmemacherInnen und Medienprofis zusammen. Und das auf eine Art, die nicht nur Spaß macht, sondern auch richtig was bewegt. Der Goldene Spatz ist also ein spannender Lernort für alle Menschen, denen gute Kindermedienangebote am Herzen liegen. Und als Leiterin dieses Festivals bringt Elisabeth nicht nur viel Erfahrung, sondern vor allem großen Enthusiasmus für Kindermedien und Kindermedienschaffende mit. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie man ein Festival so organisiert, dass die Stimmen von Kindern und Jugendlichen nicht nur gehört werden, sondern konsequent im Mittelpunkt stehen. Wir sprechen aber auch darüber, was es braucht, damit Kinderfilme nicht einfach nur nett, sondern wirklich relevant sind. Elisabeth hat dabei nicht nur ein gutes Gespür für die Herausforderungen der Branche, sondern gemeinsam mit ihrem Team auch wirksame Formate entwickelt, um diesen Herausforderungen konstruktiv zu begegnen. Mich haben ihr fachlicher Blick und ihre klare Haltung zum Thema sehr beeindruckt. Und ich bin mir sicher, dass es euch beim Zuhören ähnlich gehen wird. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung beim Gespräch mit Elisabeth Wenck über das Kindermedienfestival Goldener Spatz. Elisabeth, wie schön, dass du dabei bist bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Der Goldene Spatz beginnt in knapp 2 Wochen. Wir können mal hier kurz Transparenz walten lassen. Heute ist der 15. Mai und du steckst mit deinem Team gemeinsam jetzt wirklich auf der Zielgeraden für die Festivalvorbereitung. An welchem Punkt zwischen Anspannung und Entspannung hole ich dich denn eigentlich gerade ab für dieses Gespräch?
Ja, die Anspannung ist relativ hoch. Ich merke es immer, wenn ich nachts nur noch vom Festival träume und es ist gar nicht Panikträume, aber ich quasi nur noch vom Festival träume, dann weiß ich, okay, mein Kopf kann ich abschalten. Deswegen die Anspannung ist sehr hoch, aber es hält sich auch im Rahmen, weil wir arbeiten mit Leuten zusammen, die das schon viele Jahre machen, die uns seit vielen Jahren begleiten und wo man sich 100% darauf verlassen kann, dass die wissen, was sie tun. Und dann ist das, kann man auch entspannter abends abschalten, aber natürlich ja, häufen sich jetzt die Tage, wo man länger arbeitet, wo man denkt, oh Mist, ich habe das heute nicht geschafft, was ich schaffen wollte, oder da brennt was. Und dann kommen so banale Sachen, wie dass man Firmenlauf in Erfurt hat während dem Festival und überlegen muss, wie kann man überhaupt hunderte von Menschen durch die Stadt befördern, wenn die Straßenbahnen gesperrt sind. Und das sind dann so Sachen, die machen einen dann richtig nervös. Ja. Aber die kann man auch nicht planen und da wird man auch eine Lösung finden.
Ich wollte dich eigentlich gerade fragen, ob jetzt in deinem 3. Jahr der Festivalleitung nicht auch schon langsam sowas wie Routine einkehrt. Aber das sind, glaube ich, genau die Fälle, die einen aus der Routine immer wieder rausreißen, oder? Wenn dann so ein Stadtlauf stattfindet oder so.
Ja, die Routine ist, dass es keine Routine gibt, weil auch wirklich jedes Jahr ist einfach irgendwie anders. Man hat immer irgendwas, mit dem man nicht rechnet. Oder natürlich ist es auch so, dass man sich selbst auferlegt, immer wieder neue Herausforderungen stellt oder neue Programme entwickelt oder neue Specials hat oder bekannte Schauspieler kommen, die irgendwie besondere Bedürfnisse haben oder was auch immer. Deswegen ist auch so aus sich heraus Festivalarbeit nie routiniert, weil immer irgendwas anderes ist. Aber natürlich ist es immer irgendwas. Also letztes Jahr war es Sturmwarnung, dieses Jahr ist es der Firmenlauf. Vorletztes Jahr, da ist ganz spontan sind Sachen ausgefallen und man muss drauf reagieren. Aber ich glaube, die Routine entwickelt sich daraus, dass man weiß aus der Erfahrung, dass man Lösungen gefunden hat und dass es kaum ein Problem gibt, was man nicht bewältigen kann. Weil man hat ja die anderen Probleme bewältigt. Und so vielfältig wie sie sind, ist es dann doch immer das Gleiche, ich habe ein Problem, ich muss einen Ansprechpartner finden oder eine Ansprechpartnerin, dann werde ich eine Lösung finden, dann werde ich diese Lösung kommunizieren und am Ende werden wir eine schöne Veranstaltung haben. Und das ist wahrscheinlich so die Routine stellt sich ein darin, dass man Lösungen finden kann, aber es gibt kein Festival, was gleich ist wie das davor.
Ja, ja. Also Routine ist eine schöne Sache und dieser Podcast hat ja auch eine Routine, mit der können wir jetzt mal vielleicht erstmal einsteigen. Ich spreche am Anfang mit meinen Gästen immer ganz gerne ein bisschen über ihre persönliche Medienbiografie und auch den Weg, der sie so zu der beruflichen Rolle gebracht hat, in der ich mit ihr spreche, also bei dir zur Festivalleitung. Fangen wir doch mal mit deiner Medienbiografie an. Wenn du nochmal dich so zurückerinnerst an deine eigene Kindheit und womit du dich medial so beschäftigt hast, was waren so Formate, die dich fasziniert haben, die du gerne geschaut hast?
Ich bin ein sehr analoges Kind gewesen, weil meine Mutter von Beruf her Buchhändlerin ist. Mhm. Und das heißt, oder war, sie ist in Rente, das heißt, wir wurden fast dazu verpflichtet zu lesen, statt zu gucken. Und ich bin sogar in einem fernsehfreien Haushalt aufgewachsen. Ich glaube, bis ich 12 war oder so, hatten wir gar keinen Fernseher im Haus, was die Anziehungskraft dieses Geräts natürlich ungemein größer gemacht hat. Und wenn ich die Möglichkeit hatte, bei Freunden oder bei meiner Oma oder so Fernsehen zu gucken, dann war das natürlich das Highlight schlechthin. Wir sind schon immer mal wieder ins Kino gegangen. Ich bin aber allerdings auf dem Dorf aufgewachsen, wo es kein Kino gab und deswegen musste man immer in die nächstgrößere Stadt fahren, weswegen das wirklich so diesen Event-Charakter hatte, so dieses ganz Besondere. Ich habe dadurch auch noch ziemlich lebhafte Erinnerungen an so meinen ersten Kinobesuch und so, weil das wirklich was sehr Besonderes für mich hatte, ins Kino zu gehen. Und Filme und Serien und so, das hatte schon immer eine wahnsinnige Anziehungskraft. Ich glaube auch, weil ich als Kind eine leichte Legasthenie hatte, oder die auch immer noch habe, und dadurch Lesen für mich so schwer war und Filme und Serien und ja, auch andere audiovisuelle Medien, natürlich, dass wenn man ein bisschen Leserechtschreibt beeinträchtigt ist, natürlich eine sehr viel einfachere Zugänglichkeit hat. Also ich glaube, deswegen war ich da so von begeistert. Gleichzeitig habe ich aber super viel Theater gespielt schon als Kind und so dieses Darstellen und Performen, was ja dann in vor den Live-Action-Spielfilm-Sachen ja sowieso da ist, hatte so eine wahnsinnige Anziehungskraft für mich. Also ich weiß so, früher als ich ein Kind war, da hat meine Schwester mal gesagt, sie wird mal einen Nobelpreis gewinnen, ein bisschen arrogant, und ich habe sehr arrogant geantwortet, ich werde mal einen Oscar gewinnen. Also das war schon irgendwie immer bei uns drin und deswegen ja, hatte irgendwie schon immer so ein bisschen eine Anziehungskraft für mich. Aber ich bin sehr, ja, sehr analog aufgewachsen mit vier Büchern und dann habe ich das versucht, alles nachzuholen, nachdem wir einen Fernseher hatten und ich den quasi Code des Fernsehers knacken konnte und dann auch nachmittags Fernsehen gucken konnte.
Das ist interessant. Ich müsste, glaube ich, langsam mal anfangen, das auszuwerten, die Antworten auf diese Frage. Gefühlt würde ich sagen, ist der Anteil der Menschen, die eine relativ analoge oder auch medienfreie Kindheit genossen haben, also medienfrei zumindest im Sinne von Bildschirmmedien, der ist relativ hoch, glaube ich. Vielleicht ist das etwas, was die Menschen, die in der Kindermedienbranche arbeiten, ein Stück weit vereint oder verbindet. Stelle ich mal so als steile These in den Raum. Ja. Genau. Du hast aber auch gerade davon gesprochen, dass dein erster Kinobesuch dir noch ganz gut in Erinnerung ist. Kannst du ein paar Sätze dazu sagen? Was war das für ein Film und was ist dir so in Erinnerung geblieben?
Also ich weiß, das war irgendwas mit einem Eisbärbaby in Alaska. Aber ich kann wirklich nicht mehr sagen, wie der Film hieß. Es war eine ganz dramatische Geschichte. Irgendwie der Vater ist abgestürzt in den Bergen von Alaska und seine Kinder haben ihn versucht zu retten. Da war ich wahrscheinlich so 6 oder 7. Und also ich kann mich noch an den Kinosaal erinnern. Das war in unserem Metropolis heißt das, Multiplex in Lörrach, wo ich aufgewachsen bin. Und ich kann mich an den Kinosaal erinnern und ich weiß, dass der Film mich so wahnsinnig berührt hat, aber dass ich es ganz, ganz spannend fand und es nicht aushalten konnte, zuzugucken. Gleichzeitig war es zu gruselig für mich. Und was ich gemacht habe, war, oder kann ich mich wirklich noch krass dran erinnern, dass ich mich weggedreht habe von der Leinwand und durch diesen kleinen Glaskasten geguckt habe, wo der Projektor durchprojiziert hat und man quasi schemenhaft die Geschichte in der Spiegelung sieht, weil ich konnte das Bild nicht ertragen, wollte aber dabei bleiben. Und das ist so meine erste Erinnerung ans Kino. Und dann weiß ich, dass wir in Herkules waren, als der ins Kino kam damals. Da war ich schon ein bisschen älter dann. Und ich glaube, wo ich so richtig meine prägendsten Erinnerungen als Cineastin habe, war tatsächlich Billy Elliot, als ich den geguckt habe im Kino. Wann kam Billy Elliot raus? 2001 oder so?
Anfang der 2000er, auf jeden Fall, das glaube ich auch.
Da war ich auch schon älter, aber das war so wirklich dieses, wo ich mich im Prinzip komplett ans Kino erinnern kann, wo ich weiß, wie das Kino aussah, wo wir saßen. Ich bin da mit meiner Mutter ins Kino gegangen. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch ein bisschen Ballett getanzt und hatte dann noch so diese Beziehung dazu. Und da habe ich aber wirklich, also ich kann nachvollziehen, wie dieser Film meinen Musikgeschmack geprägt hat. Also, dass ich heute noch sozusagen das Lied singen kann, was Billy hört, wenn er tanzt, am Anfang, wenn er auf dem Bett springt. Oder ich habe tatsächlich, und das klingt dann bescheuert, aber es ist schon ein bisschen so, durch Billy Elliot angefangen, Punk zu hören, weil halt The Clash da drin vorkommt. In der Szene, wo Billys Bruder von der Polizei verprügelt wird, läuft dann London Calling. Und ich war so, oh, was ist das für eine mega gute Musik? Also natürlich, da war ich dann, glaube ich, 12 oder 13, so um den Dreh rum. Da fängt man ja sowieso an, sich mit Musik zu beschäftigen und sich abzulösen von der Musik seiner Eltern und sowas. Mhm. Und dann war das, könnte man wirklich tatsächlich sagen, über den Film auch so ein bisschen so ein Eingang in diese Musik rein und in Rock und allgemein in, würde ich auch sagen, so britische Kultur, aber halt ja wirklich auch so in diese 70er Jahre, 80er Jahre Punk-Hardrock-Szene. Und das finde ich halt dann auch total spannend, wenn man das so nachvollziehen kann an so einen ganz expliziten Film und ein Erlebnis, das man hatte. Und man merkt dann natürlich auch so, dass man die späteren Filme alle an diesem Default ein bisschen abgleicht, was man als guten Film empfindet. Wobei jetzt Billy Elliot wahrscheinlich kein klassischer Kinderfilm ist, aber hat sich für mich auf jeden Fall so als Default neben, würde ich sagen, den Caroline Link-Filmen dargestellt in meinem Kopf.
Ja, ja, gerade der Film, so nehme ich das zumindest wahr, wird ja immer gerne als Beispiel aus der Schublade gezogen, dass ein Film, der nicht explizit als Kinderfilm gedacht war, eben doch einer sein kann. Ja, also implizite oder explizite Kinderfilme ist ja auch ein schönes Thema.
Genau.
So, ne?
Absolut.
Und interessant, wie du das gerade schilderst, finde ich total spannend, was dann wirklich so ein Filmbesuch und ein Filmerlebnis so auslösen kann und auch so ins Rollen bringt, ne? Für einen persönlich, biografisch und so. Ja, sehr schön und sehr anschaulich, wie du das gerade so beschrieben hast. Auf einen weiteren Punkt würde ich an der Stelle da auch noch mal gerne eingehen. Also Kinobesuch ist ja so eine Sache, Festivalbesuch ist ja noch mal was ganz anderes. Ein Filmfestival ist ja bestenfalls, würde ich zumindest sagen, noch mal die viel intensivere Erfahrung, sicherlich auch für Kinder. Hattest du das Vergnügen oder die Möglichkeit in deiner Kindheit auch schon mal ein Filmfestival zu besuchen? Gab es das in der Region, in der du aufgewachsen bist?
Nee, also das ist wirklich was es einfach nicht gab. Das hat nicht stattgefunden, Filmfestivals. Ich habe immer Kinder- und Jugendtheater gespielt, wirklich schon super früh, und ich war auf Kinder- und Jugendtheaterfestivals. Also quasi den Festivalbezug aus dem Kinder- und Jugendtheater, den kannte ich, aber Filmfestivals kannte ich halt nur aus, ja, aus den Nachrichten, aus dem Fernsehen, aus der Zeitung, Berlinale, Cannes und Locarno und so, die sagten mir natürlich alle was und das fand ich alles total toll, aber kilometerweit von mir entfernt, als dass es hätte mich erreichen können. Deswegen leider als Kind nicht hingegangen. Und wenn ich dann so sehe, was Kinderfilmfestivals und Kindermedienfestivals machen, wir, aber viele, viele andere auch ganz, ganz toll, wirklich so diesen Raum schaffen und so eine immersive Festivalerlebnis für Kinder zu machen und dieses Verdichtete an Erlebnis, ja, da werde ich ein bisschen neidisch, dass ich das nicht hatte. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ich 35 bin und vor 35 Jahren wir noch nicht so eine vielfältige Filmfestivallandschaft hatten und auch noch nicht so eine vielfältige Kinderkulturenlandschaft hatten. Deswegen kann man es nicht nur auf die Region beziehen, sondern allgemein, glaube ich, auf die Verfassung der deutschen Kinderkulturen 1990.
Ja, Na gut, dann gucken wir uns doch jetzt mal ein bisschen an, was ihr für die Kinderkultur tut beim Goldenen Spatzen und was uns bei diesem Festival so erwartet. Kurz vorab aber auch noch mal ein bisschen darauf geschaut, wie du denn eigentlich in diese Rolle als Festivalleiterin gekommen bist. Wir haben uns vorab ja schon mal ein bisschen unterhalten und du hast mich schon mal so ein bisschen was über deine Berufsbiografie so erzählt. Ich fand das ganz spannend. Du hast Politikwissenschaften und Kulturwissenschaften studiert und du hast du gesagt, ganz schön viele verschiedene praktische Arbeitsbereiche auch ausprobiert während des Studiums. Ja? Du hast bei einem Festival Cellular gearbeitet, du hast als selbstständige Kulturvermittlerin und Moderatorin gearbeitet. Theaterprojekte hast du gerade auch schon von gesprochen, hast du sowohl aktiv dran teilgenommen als auch später selber angeleitet, glaube ich, ne? Ja. Und selber auch sogar Filme produziert, also sehr vielschichtig da so unterwegs gewesen. War das in der Zeit deines Studiums und im Rahmen dieser ganzen praktischen Aktivitäten von vornherein dein Plan, beruflich in der Kindermedienbranche Fuß zu fassen? Oder war es dann doch eher der Zufall, der dich dahin geführt hat?
Es war der absolute Zufall, der mich dahin gebracht hat, weil während meines Studiums ich wusste, dass ich irgendwas mit Medien machen will, beziehungsweise war ich mir da nicht mal so 100% sicher. Also ich war halt so, ich habe performative Kunst geliebt, darstellende Künste, hatte zeitweise überlegt, Theaterregie zu machen und dann fand ich aber auch Film ganz spannend und habe so einfach so vor mich hin gearbeitet, was ich so machen will und dann habe ich mich wahrscheinlich immer mehr so im Erwachsenenfilm gesehen. Also mein Herz liegt sehr beim Science-Fiction-Film und so beim Genre-Kino. Und darüber habe ich auch meine Masterarbeit geschrieben. Das war eher so mein Steckenpferd. Aber dadurch, dass ich so viel Erfahrung mit Partizipation mit Kindern und Jugendlichen und auch Erwachsenen hatte, war das immer auch was Begleitendes, dass ich halt sozusagen vermittelnd gearbeitet habe mit Kindern und Jugendlichen. Und das war auch immer was, was mich irgendwie gereizt hat und was mich irgendwie bewegt hat. Und deswegen glaube ich, ich hatte es nie primär vor, was mit Kindermedien zu machen. Aber die Vorerfahrung, die ich mitgebracht habe, hat es dann irgendwie zugelassen vielleicht, dass ich mich in dem Bereich dann doch irgendwie ganz wohl gefühlt habe. Und dann kommt es natürlich auch dazu, dass Thüringen ist halt, das nennt sich ja selber auch Kindermedienland, ist halt natürlich ein Bundesland, was sehr stark mit Kinderfilm und Kindermedien verknüpft ist. Und hier in der Region, wenn man sich auch im Filmfestivalbereich professionalisieren will, ist natürlich der Goldene Spatz da auch eine super Möglichkeit, da zu arbeiten. Und deswegen ist es sicher auch so ein bisschen regionabhängig gewesen, dass ich hier gelandet bin. Und das macht ja Mitteldeutschland allgemein sehr intensiv, Kindermedien zu fördern. Das heißt jetzt die Mitteldeutsche Medienförderung oder der MDR. Und deswegen ist es sicher auch so eine Frage der Region, wo man dann eben lebt, wo man sich drauf spezialisiert. Also es ist, glaube ich, so eine Mischung aus allem irgendwie. Aber ich bin keine Absolventin von dem Masterstudiengang Kinder- und Jugendmedien aus Erfurt. ich bin keine Medienpädagogin ausgebildete. Und ich komme eher aus der Kulturwissenschaft und habe eher so den Blick auf die Wichtigkeit von kultureller Bildung, der gesellschaftlichen Relevanz aus der, würde ich denken, Kultursoziologie heraus, wie prägend sind erste Erfahrungen, was leiten wir davon ab und sehe da halt eher so meine Expertise auch drin, dass das Wissen, was ich habe, dann praktisch anwenden kann, um halt so ein bisschen Gesellschaft mitzuformen, dadurch, dass ich das mit Kindern versuche umzusetzen, was ich weiß.
Ja, ja. Genau, und das tust du ja jetzt auch schon seit einigen Jahren. Also du bist 2020 schon beim Festival eingestiegen als Assistenz der Festivalleitung damals und 2023 war dann dein erstes Jahr wirklich als künstlerische Leiterin vom Goldenen Spatz. Und du bist ja quasi auch in Personalunion dann auch noch Geschäftsführerin der Deutschen Kindermedienstiftung. Das geht ja quasi miteinander einher. Erinnerst du dich noch an deine erste, ich sag mal in Anführungsstrichen, professionelle Begegnung mit diesem Festival? Also wann hast du zum ersten Mal Kontakt zum Goldenen Spatzen gehabt und was hat dich damals an dem Festival begeistert?
Ich hatte während meines Bachelorstudiums in Jena beim Kurzfilmfestival Cellular gearbeitet, mitgemacht. Das habe ich 4 Jahre lang moderiert und da auch die Pressearbeit mitgemacht und so. Und halt einfach allgemein in der Organisation, das ist ein studentisches Kurzfilmfestival. Und da kannte ich natürlich den Goldenen Spatz als das große Filmfestival in Thüringen. Also wir waren auf unsere kleine Art auch immer sehr erfolgreich. Wir haben auch sehr viele Zuschauer gehabt und ein tolles internationales Kurzfilmprogramm und so. Aber natürlich war dann immer wir, das Cellular, das kleine Kurzfilmfestival und dann gibt es den großen Goldenen Spatz. Und ich denke, das war so tatsächlich aus der Konkurrenz heraus als Filmfestivals habe ich zum ersten Mal davon gehört, deswegen bin ich da wahrscheinlich professionell damit zum ersten Mal in Kontakt gekommen, dass man halt wusste, es gibt da noch dieses große, große Festival in Gera und Erfurt. Und ja, ist ja klar, die bekommen das ganze Geld und wir müssen kämpfen. Mittlerweile weiß ich, dass das nicht so ist.
Ah, schön, okay. Dann lass uns mal jetzt wirklich ein bisschen genauer auf das Festival schauen. Ihr macht wahnsinnig viele Veranstaltungen. Es sind, glaube ich, über 100 Veranstaltungen jetzt in diesem Jahr beim Festival. Das kann man sich jetzt natürlich nicht alles en Detail anschauen. Aber ich würde vielleicht mal eine grundsätzliche Trennung aufmachen, die ja auch so ein bisschen dieses Festival charakterisiert. Weil es ist auf der einen Seite ein ganz klassisches Publikumsfestival, könnte man sagen. Und auf der anderen Seite aber halt eben auch so ein Branchentreffen, wo sich eben ganz viele Kindermedienschaffende ja auch treffen und qualifizieren und austauschen. Ich würde gerne mal ein bisschen getrennt auf diese beiden Bereiche schauen und würde vielleicht mal mit dem Publikumsfestival anfangen. Die Frage mag jetzt womöglich etwas global sein oder vielleicht ist die Antwort auch sehr naheliegend, aber ich frage trotzdem mal, welches Publikum wollt ihr denn mit diesem Festival eigentlich ansprechen und was genau hat euer Festival diesem Publikum zu bieten? Für so Menschen, die so gar keinen Kontakt zu Kinderfilmfestivals haben, ist das ja vielleicht erstmal eine spannende Frage.
Das ist eine sehr spannende und sehr große, komplexe Frage. Meine Kollegin Katja Imhoff, unsere Pressesprecherin, würde sagen, wir bedienen sehr viele Zielgruppen und das machen wir auch. Also das Publikum, an das wir uns richten, das ist vor allen Dingen ein Kinderpublikum von 4 bis 14 Jahren oder ein Kinder- und jugendliches Publikum von 4 bis 14 Jahren. So ganz grob gesagt, also unser Wettbewerb, der bezieht Nominierungen ein oder also Beiträge ein, die für ein Publikum gemacht sind von 4 bis 12. Und dann haben wir noch eine Jugendfilmreihe, da sagen wir eben so ab 14 sind die Beiträge da. Und deswegen sagen wir so ganz global gesprochen 4 bis 14, das ist unsere Hauptzielgruppe vom Alter her gesehen. Das heißt, ja, das sind Kindergärten, das sind Kitas, das sind Grundschulen, das sind Horte, das sind weiterführende Schulen, das sind freie Jugendgruppen, die wir quasi ganz speziell ansprechen. Da ist nämlich auch dann schon die nächste Differenzierung. Wir sprechen natürlich hauptsächlich Schulen an, weil wir während der Schulzeit stattfinden und Kindergärten und Grundschulen und so, also Institutionen. Und dann sprechen wir auch Familien an. Wir sind traditionell tatsächlich eher so ein Festival, was im schulischen Kontext stattfindet. Also wir sind jetzt nicht vergleichbar mit den Schulkinowochen, weil die zeigen ja primär einfach nur Filme im Kino. Wir haben immer alles moderiert, wir haben immer alles eingeordnet mit Filmgästen und so. Aber wir sind quasi ja wie ein Lernen am außerschulischen Ort, wenn man vielleicht das so grob sagen möchte. Haben aber natürlich auch Veranstaltungen für Familien und da sprechen wir dann auch Familien natürlich mit an. Und das heißt, unser Publikum sind Kinder, die finden ja viel zu selten in unserer Öffentlichkeit statt und sind viel zu wenig präsent so und haben viel zu wenig Orte. Und das wollen wir ein bisschen füllen mit Leben. Und da haben wir halt unterschiedliche Angebote. Also wir haben Filme, Langfilme, die quasi dieses Jahr ab 6 bis Jahr ab 14 sind. Wir haben Kurzfilme, die wir ab 4 empfehlen. Wir haben digitale Angebote, also interaktive digitale Angebote, die ab 4 sind, aber auch welche, die schon quasi ab 12 sind. Dann haben wir ein medienpädagogisches Programm dabei, das ist unsere Pop-up-Medienwerkstatt. Da richten wir uns an Kinder von 8 bis 12 Jahren. Da geht es um aktive Medienarbeit. Da haben wir 11 Stationen, wo man sich so ausprobieren kann mit Virtual Reality, Drehbuch schreiben, aber auch mal Schauspiel ist mal mit dabei, Filmmusik ist mal mit dabei. Und da geht es wirklich so um die aktive Arbeit am Medium. Und das hat nochmal ein spezielleres Publikum. Da geht es wirklich um Kinder, die einfach ja ein bisschen nerdig drauf sind und mal Robotronik ausprobieren wollen. Also wir haben da sehr viele unterschiedliche Angebote für die einzelnen Altersgruppen und für die einzelnen Interessen.
Ja, das ist im Detail wirklich faszinierend, wenn man da drauf schaut. Du hast gerade schon gesagt, ihr bedient sehr viele Zielgruppen. Wir reden immer so global von der Zielgruppe Kinder, aber wenn man da jetzt mal im Detail reingeht, dann merkt man natürlich sehr schnell, bei Kindern handelt es sich halt um eine sehr heterogene Zielgruppe, ne? Also genau, ist ja irgendwie jedem klar. Ein 6-jähriges Kind hat andere Ansprüche als ein 10- oder 11-jähriges Kind oder so. Und da habt ihr schon wirklich ein sehr, sehr differenziertes Programm aufgestellt, um all diesen Altersgruppen auch gerecht zu werden. Und du kennst dich ja, das unterstelle ich jetzt zumindest mal, dann ja auch sehr gut aus mit all dem, was der Markt quasi so für Kinder anzubieten hat. Deswegen an der Stelle auch mal die Frage, welche Themen, wenn man mal so ein bisschen aufs Inhaltliche schaut, welche Themen deiner Erfahrung nach besonders häufig in Kindermedien auftauchen und welche Themen dir möglicherweise da auch fehlen? Wie blickst du da so drauf?
das ist wirklich auch eine sehr gute Frage, weil ich glaube, das verhält sich ein bisschen ähnlich wie mit der Zielgruppenfrage. Man sagt immer, es gibt diese eine Gruppe und das sind Kinder und so verhält es sich, glaube ich, auch, das ist ein Kinderfilm. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich die vielen Kinderfilme anguckt, ich spreche jetzt mal nur von den Filmen, weil über Kurzfilme und Serien reden, kann man ja auch nochmal stundenlang reden. Ich rede jetzt mal nur über Filme. Ich glaube, auch da muss man so unfassbar differenzieren und da sind wir dann schon bei dem Punkt, was wünsche ich mir mehr? Mehr Differenziertheit im Format, im Genre, in der Erzählweise. Da sind wir immer noch viel zu klassisch. Also der klassische Abenteuer-Kinderfilm, der ist immer noch sehr stark, der ist immer noch sehr präsent. Und an dem ist überhaupt nichts falsch. Erwachsene lieben auch ihre Actionfilme, es ist alles in Ordnung. Aber da ein bisschen experimenteller in der Erzählweise zu sein und in den Formaten, wie erzählt wird, also mehr Horror für Kinder, mehr Comedy für Kinder, mehr Sci-Fi für Kinder, würde dem deutschen Kinderfilmmarkt überhaupt nicht schaden. Ganz im Gegenteil, das würde uns sehr viel vielfältiger machen. Und ich glaube, da sind wir dann schon bei der Frage, was sehe ich so an quasi Trends? Ich finde es jetzt interessant, wenn ich jetzt auf diese letzten 5 Jahre zurückblicke, wo ich jetzt einfach jedes Jahr mitbekommen habe, was für Kinderfilme draußen sind. Wir haben in den letzten Jahren einen starken Aufwuchs gehabt an Geschichten, die sehr aus einer sehr diversen Perspektive erzählen, was wunderbar ist. Also wenn wir da zum Beispiel an Siegersein von Solin Yusuf denken und so, wirklich, wo man darauf achtet, viele unterschiedliche Perspektiven einzunehmen. Oder letztes Jahr unser Eröffnungsfilm Grüße vom Mars, wo es um eine Erfahrung von einem autistischen Jungen geht. Und viele verschiedene sozusagen Perspektiven dargestellt werden. Und ich habe das Gefühl, dass das so dieses Jahr ein bisschen wieder zurückgegangen ist. Also, dass wir wieder mehr bei diesem klassischen Abenteuer, ein bisschen Fantasy-Film sind, dass wir auch auf eine ganz interessante Art und Weise wieder bei diesem sehr behüteten Kleinen sind, was natürlich auch in unsere Gesellschaft, wie sie sich gerade entwickelt, passt. Also der Eskapismus, den wir alle irgendwie haben wollen, der zeigt sich natürlich auch im Kinderfilm. Aber also es wirklich, um das ein bisschen platt zu sagen, ich konnte nicht mitzählen, wie viele Kinder den Wald retten mussten. Und das war so der klassische deutsche Mischwald. Also das waren nicht irgendwie die großen Geschichten, wir müssen jetzt irgendwie den Amazonas retten, sondern es war so irgendwie, ich guck mal, dass es vor meiner Haustür ordentlich aussieht. Wir hatten so viele Drohnenflüge über mitteldeutsche Städte in mitteldeutschen Mittelgebirgen. Das war Wahnsinn. Also wirklich. Da habe ich auch gedacht, was ist eigentlich los? Haben wir keine Probleme mehr? Wir haben einen Film dabei, der spielt komplett in Berlin und in der Traumsequenz, wo es darum geht, wie die Mädels runterkommen, stehen sie trotzdem vor der sächsischen Schweiz und gucken in den Wald rein. Also das fand ich eine extrem spannende Beobachtung. Ich glaube, da kann man eine total spannende filmwissenschaftliche Analyse mal dazu machen, die Deutschen und ihr Wald und wie quasi der deutsche Wald den Kindern anerzogen wird. Das werde ich ein bisschen salopp. Aber also es ist so ein bisschen, fand ich ganz interessant, jetzt dieses Jahr zu sehen, weil wir wirklich wieder ein bisschen mehr zurück sind in was wir wahrscheinlich klassischerweise eben so Kinderfilme sehen. Nicht unbedingt in dem, was wir ausgewählt haben, da haben wir ein total spannendes Programm, aber so insgesamt, wenn ich mir alles so angucke. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass all diese Filme ganz viel gelernt haben aus den letzten Jahren und dass wir auch in den sehr mainstreamigen Blockbuster-Filmen einen Fokus haben auf Diversität, dass auf Darstellung von sexueller Vielfalt, auf Darstellung von ethnischer Vielfalt und so viel Wert gelegt wird und dass man das sehen kann und dass das schön ist und dass das der Erfolg ist der letzten Jahre. Wir müssen aber, glaube ich, darauf aufpassen, dass die Vielfalt, die wir uns aufgebaut haben und die tollen Geschichten, die erzählt worden sind, dass die jetzt sozusagen nicht wieder zurückgenommen werden. Weil wir natürlich, wenn wir uns den Kinomarkt angucken, sehen, dass diese Blockbuster-Sachen, die eben nicht unbedingt so besonders sind, dass die erfolgreicher sind als die anderen Sachen und dass man jetzt nicht denkt, wir müssen eine Schule der magischen Tiere nach dem anderen drehen, sondern das war halt eben die besonderen Sachen genauso pushen und uns angucken und nach vorne heben. Genau.
Ja. Ich würde gerne auch nochmal auf einen weiteren Aspekt gucken, was die Festivalarbeit angeht. Ihr macht ein Festival für Kinder, klar, hast du jetzt gerade schon beschrieben. Also das Programm ist klar, richtet sich an Kinder. Kinder sind aber auch aktiv beteiligt an der einen oder anderen Stelle, an einer sehr zentralen Stelle vor allen Dingen auch. Bei einem Festival werden ja natürlich auch Preise verliehen und die Preise verleihen bei euch eben keine Erwachsenen, sondern es gibt eben eine Kinderjury. Mag auch so klingen, als sei das völlig normal, ist es aber nicht unbedingt. Also sehr viele Kinderfilme werden ja auch von Erwachsenen ausgezeichnet. Insofern würde mich da auch mal deine Einschätzung interessieren, wenn du so auf die Juryarbeit von Kindern guckst und die mit der von Erwachsenen vergleichst. Was unterscheidet die denn eigentlich voneinander? Wie schauen Kinder Kinderfilme und wie reden sie darüber?
Ja, auch wieder so eine große Frage. Du stellst gute Fragen, Thomas.
Vielen Dank.
da muss ich ganz kurz überlegen. Also, es ist ja immer die große Frage, wer erzählt über wen und wie betrachtet eine betroffene Person Inhalte, die für sie gemacht werden oder die über sie gemacht werden. Mhm. Und ich glaube, so ähnlich wie wenn wir sagen, es müssen in Auswahlkommissionen und es müssen in Gremien und was weiß ich, Personen aus Gruppierungen kommen, die zum Beispiel Diskriminierung erfahren haben, um sozusagen ihre Einschätzung geben zu können zu Stoffen und so, so sollte es eben halt bei Kindermedien auch sein, weil, und da geht es jetzt gar nicht so arg um Diskriminierung und Betroffenheit, sondern einfach der Habitus von deinem Kind ist so fundamental anders wie der Habitus von einem erwachsenen Menschen. Und die Lebensrealität, in der Kinder leben, ist so fundamental anders wie die Lebensrealität, in die Erwachsene leben. Sprache ist anders, Verhalten ist anders, Perspektive ist anders, Lebenserfahrung ist anders. Und deswegen ist, glaube ich, immer allgemein wichtig, dass wenn wir Inhalte für Kinder machen, dass wir an einem gewissen Punkt mit einem kindlichen Publikum darüber sprechen. Oder dass wir Expertinnen und Experten haben, die sozusagen so tief drinstecken im Kinderfilm, dass sie das einschätzen können. Die dann sowieso eine Art Mediatoren sein können für Kinder. Es muss nicht immer sein, dass man Kinder oder Jugendliche entscheiden lässt, aber es müssen auf jeden Fall Personen sein, die das wirklich richtig gut einschätzen können. Weil wir da einfach über ganz fundamental andere Lebensrealitäten sprechen. Mhm. Und ich glaube, bei der Kinderjury, die haben wir beim Festival tatsächlich schon seit 1979, also es gab schon von Anfang an eine Kinderjury, nur war die früher nicht die Hauptjury und wurde dann zur Hauptjury sozusagen. Bei der Kinderjury ist es so, dass wir haben ein großes Bewerbungsverfahren, wo die sich drauf bewerben können. Und wir gucken schon sozusagen im Bewerbungsverfahren, sind das Kinder, die eine Kompetenz mitbringen, dass sie Medien so rezipieren können, dass sie sie reflektieren und einordnen können. Und natürlich müssen das Kinder sein, die über diese Erfahrung verfügen, wenn sie eine quasi ja auch qualitative Entscheidung treffen wollen. Weil ich kann jetzt nicht einfach mein Nachbarkind fragen, sag mal, ob das ein guter Film ist oder nicht, weil ich würde ja auch nicht meine 60-jährige Nachbarin auf der anderen Seite fragen, um zu entscheiden, ob ein Film, der für 60-Jährige gemacht ist, gut ist oder nicht. Das heißt, auch da braucht es so eine Art Vorfilterung, um zu gucken, wer verfügt über dieses Expertenwissen, was Erwachsene oder eben Kinder haben können. Und da ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass man da medienkompetente Kinder hat, die eine Vorerfahrung mitbringen. Gleichzeitig kommt es aber überhaupt nicht auf Geld oder Status oder was auch immer an, sondern einfach über auch diese Einordnungsfähigkeit und Reflexionsfähigkeit. Und das ist also, glaube ich, wichtig bei der Kinderjuryarbeit, dass sie diese Erfahrung mitbringen und gleichzeitig aber eben wie so eine Art Mini-Panel sind, was die Lebensrealitäten von Kindern angeht. Und damit dann eben auch sagen können, nee, also sorry, das behandeln wir einfach nicht in der Schule. Ich habe davon keine Ahnung. Ich finde, das ist nicht gut genug erklärt. So, das ist natürlich dann einfach mal zum Beispiel eine Rückmeldung aus der Zielgruppe heraus. Gleichzeitig sind das dann aber auch Kinder, die sagen können, behandeln wir zwar nicht in der Schule, aber ich finde, dass das hier super gut gelöst ist und dass ich es verstanden habe und dass ich jetzt andere Dinge besser verstehe. Oder so wie die Regisseurin das gemacht hat, verstehe ich es leider nicht. Also hätte sie es besser erklärt, dann wäre es mir einleuchtender gewesen und so. Und da kommt dann wieder diese Rezeptionsfähigkeit sozusagen rein oder die Reflexionsfähigkeit. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, Kinder dabei zu haben, die auf eine Art geschult sind. Also die werden ja bei uns auch betreut von Fachbetreuern, die das anleiten, die mit denen die Diskussionen quasi durchgehen. Also wir brauchen quasi eben diese Art von Kindern und dann eben auch Kinder, die irgendwie unsere Gesellschaft möglichst vielfältig repräsentieren. Da arbeiten wir dran. Das könnte noch deutlich vielfältiger sein, wo unsere Kinder sozusagen allein schon von sozusagen dem sozialen Status und dem Einkommensstatus und so herkommen, aber dass wir die Vielfältigkeit der Kinder allgemein eben auch ein bisschen darstellen. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet.
Ich denke ja. Also auch da merkt man, ne, eben die Vielfalt, von der du gerade sprichst, die da reinzuholen und die vor allen Dingen aber auch gut da durchzuführen. Ne? Das ist ja nicht nur eine Riesenverantwortung, das ist ja auch ein Rattenschwanz von Arbeit, der dahinter steckt. Also das sind ja sehr begleitete, intensiv begleitete Prozesse, die ihr da mit den Kindern macht. Ihr habt auch an einer anderen Stelle Jugendliche, muss man dann eher sagen, nochmal mit einbezogen, weil die Jugendfilmreihe, die ja auch Bestandteil eures Programmangebots ist, die habt ihr dieses Jahr zum ersten Mal, glaube ich, ne, von der Jugendfilmjury der FBW kuratieren lassen. Wie ist denn da deine Erfahrung so gewesen? Das ist ja auch nochmal sehr speziell. Du gibst ja als Festivalleiterin das Zepter voll aus der Hand, könnte man sagen.
Genau, das haben wir so bisher noch nicht gemacht. Unsere beiden Institutionen haben ja eine jahrelange quasi Liebesbeziehung beim Jugendfilm gehabt und darüber kamen noch andere dann mit rein, auch das Kuratorium Junger Deutscher Film war beteiligt, der Förderverein und so. Und dieses Jahr wollten wir mal ausprobieren, ob wir in der Partizipation nicht noch einen Schritt weitergehen können und wirklich sagen können, also wir haben Filme, die, weil das vom Alter manchmal nicht anders geht, für Kinder sind und von Erwachsenen ausgewählt werden und dann aber von Kindern ausgezeichnet werden. Beim Jugendfilm, wenn wir gut ausgebildete Jugendliche haben im Filmbereich, können wir dann nicht eigentlich noch einen Schritt weiter gehen und da mal gucken, wie weit wir gehen können? Und es gibt ja die FBW Jugendfilmjury, die gibt es in vielen Bundesländern, unter anderem in Thüringen auch. Und wir arbeiten als Festival schon lange mit denen zusammen. Die haben jetzt schon viele Jahre bei uns immer einen Film präsentiert, wo sie auch ein Filmgespräch moderiert haben und wo es wirklich so im Prinzip ja halt die ganze Veranstaltung sozusagen organisiert haben. Mhm. Und das fand ich immer total toll, weil das sind extrem gut ausgebildete junge Menschen, die auf einem Level moderieren können. Das ist wirklich beeindruckend. Und die bekommen ja auch wirklich ein, kann man schon sagen, professionelles Moderationstraining. Ich glaube, das haben viele professionelle Moderatoren, die erwachsen sind, nie so in der Form genossen, wie das die FBW Jugendfilmjury macht. Das sind so top ausgebildete Leute, die sind so gut. Da gehen so spannende junge Menschen raus, die jetzt auch wirklich zum Teil aktiv in der Filmwirtschaft sind. Und wir wagen jetzt mal diesen Ballon diesen Versuchsballon und gucken mal, wie wir eben auch kuratieren lassen können von Kindern und Jugendlichen. Wir haben das so gemacht, dass wir im Prinzip eine Shortlist gemacht haben. Wir haben uns viele Jugendfilme angeguckt. Meine zwei Kolleginnen und ich, meine beiden Kolleginnen haben auch Kinder- und Jugendmedien studiert und auch frühkindliche Psychologie zum Teil und haben es uns alles angeguckt und haben quasi so eine Shortliste gemacht und haben gesagt, von denen dürft ihr euch jetzt sozusagen Filme auswählen. Mhm. Und dann sind sie, haben sie Wochenenden lang sich zusammengesetzt, haben alle Filme geguckt, haben alles besprochen und haben dann eben jetzt quasi drei Filme ausgewählt und werden dann auch ihren Preis vergeben. Also werden sozusagen auch tatsächlich einen Preis der FBW Jugendfilmjury vergeben. Das war in den letzten Jahren unser Publikumspreis und jetzt sozusagen geben wir es eben auch an eine Jury, um natürlich das Publikum auch mega toll, weil man den Querschnitt hat, aber so ein bisschen auch so eine Gleichwertigkeit halt zu haben zum Kinderfilm, was ja eben auch von einer Jury vergeben wird. Und das ist eine gute Erfahrung, muss ich sagen. Also man muss natürlich auch sagen, dass auch die sind medienpädagogisch betreut und filmvermittlerisch betreut. Das ist in dem Fall Suse Schweizer, die das macht, die das Ganze anleitet, die mit ihnen quasi über Filmkritik spricht, die über, ja, all diese Ebenen, die es braucht, um einen Film zu bewerten, spricht. Das sind auch keine Jugendlichen, die vom Baum gefallen sind und extrem tolle FilmkritikerInnen sind, sondern es sind natürlich auch Jugendliche, die geschult sind da drin. Meine Erfahrung aktuell ist sehr positiv. Ich hoffe, dass wir das weiterführen können. Aber es kam ja gerade die Woche eben auch die große Pressenachricht, dass die FBW als solche ja zum Ende des Jahres abgewickelt wird. Und deswegen muss man gucken, was das für das nächste Jahr bedeutet. Es wäre schade, wenn das letzte Mal wäre, dass es Jugendliche so kuratiert hätten, aber das werden wir mal schauen.
Ja, man kann an der Stelle vielleicht einmal kurz einflechten, also FBW, ne, die Deutsche Film- und Medienbewertung, für die, die es nicht kennen. Es gibt auch tatsächlich eine Folge mit Bettina Buchler, der Leiterin der FBW, die liegt schon etwas zurück, aber kann man sich in diesem Podcast auch nochmal anhören, wenn man sich dafür interessiert. Und vor allen Dingen auch für die Jugendfilmjury, du hast das wirklich sehr eindringlich gerade beschrieben, das ist wie so ein Durchlauf-Aids, habe ich gerade so gedacht als Bild. Ne? Die Jugendlichen, die da mitmachen, so, die kommen da wie verwandelt irgendwie raus und es ist wirklich beeindruckend, was die so an Skills und Erfahrungen und auch an Faszination für diesen Bereich einfach so mitbringen. Ja. Ach, sehr schön. Wir haben eben von der Zweiteilung des Festivals gesprochen, also über Publikum und wie das Publikum eingebunden wird, haben wir jetzt ein bisschen gesprochen. Jetzt sprechen wir auch noch mal ein bisschen über die Branche. Ich fand das ganz interessant, weil du hast eben ja gesagt, mit Blick auf Kinder und Jugendliche versteht sich das Festival auch so ein Stück weit wie eine Art außerschulischer Lernort. Und im Grunde genommen ist es das ja dann für Erwachsene und für die vermeintlichen Medienprofis ja auch, ja, ein Lernort, an dem man nochmal irgendwie sehr viel mitnehmen kann, auch für das eigene berufliche Handeln. Und wie das konkret aussieht, da würde ich mir auch nochmal gerne ein paar Beispiele von dir angucken, aber erstmal etwas globaler drauf schauen. Ich steige mal mit einem Zitat von dir ein, das ich in irgendeinem Interview mit dir gefunden habe. Da hast du mal gesagt, Medienangebote für Kinder werden doch viel zu oft aus einer adoleszenten Perspektive umgesetzt, die oft nur auf die Erfahrungen in Anführungsstrichen guter Kindermedien aus der eigenen Kindheit zurückgreift. Ne? Da steckt ja so eine kleine defizitäre Beschreibung durchaus drin. Deswegen frage ich mal etwas provokant. Mangelt es der Branche an Professionalität, dass ihr jetzt so ein Branchentreffen auch daraus macht und den Leuten nochmal sagt, wie man denn wirklich gute Kindermedienangebote macht?
Jetzt muss ich ja aufpassen, dass ich nicht in deine Falle reintapse.
Ich will gar keine Falle bauen. Nein, nein, das ist wie gesagt, das ist ja provokant gefragt, aber...
Ich glaube, es mangelt der Branche da an sich nicht an Professionalität, auf keinen Fall. Ich meine, wir sind eines der wenigen Länder auf der Erde, die einen quasi 24/7 Kindersender haben, so. Und wir haben wahnsinnig gut ausgebildete Menschen, die in Fernsehsendern arbeiten und auch Produktionsfirmen, die schon sehr viele Jahre sehr gute Kinderfilme machen. Sei es jetzt Blockbuster oder im Arthouse-Bereich. Also da haben wir unfassbar gute Leute. Wir haben mit dem Förderverein Deutscher Kinderfilme einen Verband, der sehr stark engagiert ist und organisiert ist. Und es viele Initiativen gibt, die sozusagen da sehr viel gemacht haben in den letzten Jahren und auch wirklich viel Veränderung gebracht haben. Deswegen, es mangelt nicht an Professionalität. Ich würde denken, es mangelt an Durchlässigkeit. Wir müssen uns mehr öffnen als Branche, dass wir sozusagen auch nicht immer nur uns um uns selber drehen und dass wir nicht immer nur sozusagen auch die gleichen Leute die gleichen Sachen machen lassen. Und da will ich jetzt gar nicht das abwerten. Es ist super gut, wenn man auf jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifen kann. Nur ist es nun mal eben so, dass sich die Welt auch manchmal weiterdreht und dass neue Erfahrungen und neue Perspektiven einziehen müssen in Produktionsprozesse und auch in halt Redaktionen und so. Und da würde ich eben ja sagen, da müssen wir dran arbeiten, dass wir durchlässiger werden, dass wir auch schon eine frühere Ausbildung haben, was Erzählen für Kinder bedeutet. Also wirklich in die Unis reingehen, in die Ausbildungsstätten reingehen. Damit meine ich gar nicht unbedingt uns jetzt als Festival, sondern eher so als Branche allgemein und da wirklich schon so Grundlagensachen machen, damit wir auch schon früher Leute mit diesem Thema infizieren können, die sich damit auseinandersetzen wollen, die da auch eine Karriere drauf aufbauen wollen, weil wir werden auch früher oder später, so ist es meine Einschätzung, auf eine Art Fachkräftemangel hinauslaufen, wenn wir nicht durchlässiger werden und wenn niemand nachkommt, der oder die Lust haben auf Kinderfilme, die was machen wollen in dem Bereich. Und deswegen, da würde ich sagen, an der Durchlässigkeit mangelt es auf jeden Fall. Und wir sind auch innerhalb Deutschlands, glaube ich, noch nicht so angekommen, dass Leute, die gar nichts mit Kinderfilmen zu tun haben, denken, doch, ich gehe da mal hin, weil ich würde gerne in Zukunft meinen Kinderfilm machen und ich will mich mal ja darüber informieren, wie man das eigentlich macht. Also, dass wir dahin kommen, dass es einfach klar ist, so, ich gehe dahin einmal jährlich, um mich zu informieren, um mich zu bilden, um diesen außerschulischen Lernort zu haben. Also, da wollen wir uns hinbewegen und da bewegen wir uns auch gerade hin, aber dass wir uns noch ein bisschen mehr aus der klassischen Kinderfilmbranche ein bisschen lösen und einfach offener sind. Also, einerseits für den Nachwuchs, aber eben auch schon für etablierte Filmleute, die einfach noch nie was mit Kinderfilm oder Kinderfernsehen zu tun haben. Und ich glaube, so dieses Zitat, auf das du dich beziehst, das Adultismus, das ist natürlich schon was, was wir uns alle entlernen müssen. So wie wir Rassismus entlernen müssen und Sexismus entlernen müssen, ist es wichtig, dass wir unseren eigenen Adultismus entlernen müssen. Weil wir natürlich, sobald man 18 ist, möchte man ja nichts mehr mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Es sei denn, man arbeitet im sozialen Bereich oder so. Und das ist ja das Blödeste, was man tun könnte, wäre jemandem sagen, du bist verhältst dich wie eine 16-Jährige oder du verhältst dich wie ein Kind, weil wir sind ja jetzt erwachsen. Und wir sind ja so toll und wir interessieren uns nur für erwachsene Themen. Und ich weiß auch, und jetzt mache ich den fatalen Fehler, den du mir gerade so schön von mir zitiert hast, wenn ich mich selber zurückerinnere, als ich 12 war, in dem Moment, wo ich 13 werden durfte, war ich auf keinen Fall mehr Kind. Da wollte ich Teenagerin sein. Da habe ich keine Kinderfilme mehr geguckt. Da habe ich Herr der Ringe und all solche Sachen geguckt. Und ich glaube, es ist uns auch antrainiert, dass wir alles Kindliche als schlecht empfinden. Und dadurch hat man immer so ein bisschen einen despektierlichen Blick auf Kindheit oder einen naiven Blick auf Kindheit oder einen beschützenden Blick auf Kindheit, aber nie einen, sag ich mal, auch ein bisschen diskursiven Blick auf Kindheit. Und ich wünsche mir, glaube ich, mehr einen kritischen Blick auf Kindheit, ähnlich wie wir den kritischen Blick auf Rassismus haben und einen ähnlichen Blick, wie wir ihn auf Sexismus haben, dass wir uns die diskriminierenden Elemente unserer Gesellschaft angucken, die Kinder ausschließen von Entscheidungsprozessen, aus Kulturräumen, aus Erzählweisen und sowas, dass wir uns das eben angucken und sagen, was können wir da aktiv dran besser machen und eben nicht nur mal auf unsere eigene Erfahrung zurückgreifen und sagen, als ich damals mit 10 das geguckt habe, hat mir das auch nicht geschadet oder so, sondern dass wir wirklich sagen, ja, aber was ist die heutige Kindheit, was ist die heutige Gesellschaft? Und da wünsche ich mir schon ein bisschen mehr einen Diskurs drüber und auch ein bisschen mehr, ja, auch vielfältigeren Diskurs. Also, dass wir uns auch zum Beispiel mehr Input von außen holen, mehr aus dem wissenschaftlichen Bereich, dass wir mehr Leuten zuhören, die zum Beispiel, ja, Kinderpsychologie oder sowas machen, die sich mal angucken, wie wirken denn Prozesse aufeinander, dass wir uns mal Wissensstände von Kindern angucken und überprüfen, ob das, was reproduziert wird im Film und Fernsehen, eigentlich überhaupt noch den Wissensständen entspricht oder ob wir nicht schon viel mehr auf Englisch sagt man to dare, dass wir mehr daren können, dass wir mehr von ihnen einfordern können, dass wir ein globales Kinderpublikum haben. Das hatten wir vor 15 Jahren nicht. Die gucken heute viel globaler, denen kann man viel mehr zutrauen. Das ist zwar schlimm, dass die Squid Game gucken, aber wenn die Squid Game gucken, dann muss ich denen mit 10 kein Aichibubaichi mehr anbieten. Dann sind die schon einen Schritt weiter, weil dann verlieren wir die an Marvel und Co. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ihnen ja gute Medien an die Hand geben. Und da glaube ich, also es ist nicht die Professionalisierung, es ist, glaube ich, die Diversifizierung unserer Branche. Und es ist mehr das Zuhören auf von außen und eben so eine Durchlässigkeit und auch interdisziplinärer, glaube ich, gucken. Auch innerhalb der Formate, was können wir vom Kino lernen, was können wir vom Fernsehen lernen, was können wir von digitalen Medien lernen, was können wir voneinander lernen, von den unterschiedlichen Erfahrungen, mit wir einbringen. Und da muss man einfach sagen, dass es halt im deutschsprachigen Raum gar kein anderes Forum gibt, außer dem Goldenen Spatz in seiner Größe. Und deswegen glaube ich gar nicht unbedingt, dass es jetzt eine stärkere Professionalisierung oder irgendwas braucht, sondern es braucht überhaupt erst einmal ein großes Forum, um über solche Sachen zu sprechen. Hm. Und natürlich hatte der Goldene Spatz schon immer ein Fachprogramm und es war auch schon immer sehr gut. Aber Anne Schuldka, die unser Fachprogramm leitet, und ich haben halt einfach gesagt, wir müssen ja irgendwie mal was anders machen, weil wir sind viel auf internationalen Foren unterwegs gewesen, in Amsterdam und Warschau und so, und haben halt gemerkt, da kommen dann deutsche Produzenten hin, um sich mal anzuhören, was sie sozusagen lernen müssen, damit sie gute Kinderfilme machen können. Oder sie pitchen im Ausland ihre Stoffe, weil wir in Deutschland kein geeignetes Pitching-Forum für Kinderfilme haben. Und solche Sachen, und dann fragt man sich so ein bisschen, also irgendwie kann es doch nicht sein, weil die meisten deutschsprachigen Produzenten suchen keinen polnischen Produzenten, die suchen einen deutschen Förderer oder die suchen einen deutschen Sender oder die suchen einen deutschen Verleih oder sowas. Und da muss doch irgendwie was passieren. Deswegen würde ich halt so ein bisschen eher in die Richtung gehen, dass wir als Branche, wenn wir quasi zukunftsfähig sein wollen, wenn wir nachhaltig wachsen wollen, dann brauchen wir auch ein Forum, was das widerspiegelt. Und das haben wir eben versucht aufzubauen.
Ja, spannend, dir zuzuhören. Ich musste gerade denken, weil wir wieder so vom Lernen, und du hast auch eben vom Verlernen gesprochen, ne? Wenn wir es damit so haben, an ein Gespräch mit der Kindermusikerin Zucchini, habe ich auch vor einiger Zeit hier geführt, die hat das irgendwann auf die Formel runtergebrochen, dass wir als Erwachsene verlernen müssen, damit Kinder wieder lernen können, ne? Oder anders lernen können, so wie es halt die Zeit auch gerade von ihnen einfordert, ist eigentlich das falsche Wort, aber wie es halt zur Zeit passt, halt einfach so. Das erinnert mich da gerade so dran. Ich würde das gerne ein bisschen konkreter fassen, was du jetzt gerade vielleicht auch so ein Stück weit abstrakt beschrieben hast, also sprich mal so ein bisschen auf die Formate schauen. Ich greife mal eins vielleicht raus, ja, ihr habt natürlich in dem Fachprogramm auch ganz viele verschiedene Sachen. Es gibt ein Roundtable-Format, Meet and Match, also so ein Vernetzungsangebot zwischen Redaktion und Medienschaffenden. Es gibt ein Panel über Journalismus für die Generation TikTok, ja, also wo man natürlich auch merkt, da stecken ganz andere Perspektiven und ein ganz anderer Fokus mit drin. Vor allen Dingen wollte ich aber mal hinaus auf das sogenannte Talent Lab. Das ist auch noch ein recht junges Format, glaube ich, das ihr macht, ne? Kannst du da mal ein bisschen beschreiben, was da eigentlich hintersteckt und was eure Ziele dabei sind?
Ja, das machen wir jetzt zum zweiten Mal. Wir machen das zusammen mit dem Kuratorium Junger Deutscher Film, die uns finanziell damit unterstützen und inhaltlich, und mit dem Mediennetzwerk Thüringen, weil es unsere Partner vor Ort sind. Und das Talent Lab geht nämlich auch genau in diese Richtung, dass wir gesagt haben, wir haben ein Nachwuchsproblem. Und weil an den Filmuniversitäten und in den Ausbildungsstätten und so einfach Kinderfilm so gut wie nicht stattfindet, haben wir toll ausgebildete Leute, die aber gar nicht auf die Idee kommen würden, sich im Kinderfilmbereich zu professionalisieren. Und wir haben dazu schon öfter mal geredet und hatten dann auch ein Gespräch damals mit Mariana Schneider, als sie das Kuratorium noch geleitet hat, als Elternzeitvertretung, und haben gesagt, da muss man noch irgendwas machen, das kann doch nicht sein, die kommen so schlecht ausgebildet da raus. Ich weiß das auch in Gesprächen mit zum Beispiel Anke Linnemann vom MDR, die sagte, das sind dann so junge Leute, die wollen zum ersten Mal einen Kinderfilm machen und die wissen überhaupt nicht, wie sie drehen müssen, auf was es da ankommt. Und dann haben wir es ganz oft von unterschiedlichen Stellen gehört und gesagt, also muss man irgendwas machen, also machen wir jetzt einfach was. Und es ist ein mini kleines Programm innerhalb von unserem Fachprogramm, aber in seiner Form tatsächlich auch einzigartig in Deutschland. Und zwar ist das wirklich so, dass wir sagen, wir wollen jungen Menschen innerhalb von 3 Tagen wie so eine Art Crashkurs geben, oder nicht jungen Menschen, Quereinsteiger sind auch willkommen, einen Crashkurs geben, um was geht es eigentlich beim Drehen mit Kindern? Auf was muss ich achten? Also Drehen mit Kindern Casting, Drehen mit Kindern arbeitsrechtliche Sachen, Erzählen für Kinder, wie funktioniert Humor, wie funktioniert Drehbuchschreiben, was sind Spannungsbögen, auf was muss er achten, aber wirklich ganz, ganz kompakt. Welche Verleiher haben welche Strategien, was sind gute oder was sind etablierte Kinderfilmverleiher, mit wem kann ich zusammenarbeiten, wer kann mir helfen, wie kriege ich meinen Film finanziert, also auch so, was sind so Foren im Ausland, wo ich mal hingehen kann und meine Stoffe vorstellen kann, wie kann ich sowas überhaupt finanzieren, was sind da sozusagen Ideen, die man verfolgen kann. Und das ist wirklich so eine Art Crashkurs, How to Kinderfilm, und Da geht es wirklich auch gar nicht darum, dass wir sagen, wir haben jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern eher, dass wir unsere Funktion als Plattform nutzen und halt sagen, wir sind da, wir kennen die Leute, wir haben das Festival, bewerbt euch, wir gucken, ob ihr reinpasst ins Programm, dann holen wir gute Speaker, wir holen gute Workshopleiter, die geben euch einen Input, und dann nehmt ihr auch noch am Fachprogramm teil, ihr könnt euch vernetzen, ihr könnt bei uns schon auch die Kontakte zu den Förderern, zu den Institutionen und so knüpfen, dass ihr im besten Fall auch eben vielleicht eure Projekte dort mal vorstellen könnt, rausgeht. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Es gab eine Bewerbungszeit, da konnten sich alle Leute drauf bewerben. Wir hatten wirklich aus allen Bereichen, wir hatten sogar Bewerbungen von Filmfestivals, die gesagt haben, sie wollen mal gucken, wie man Kinderfilmfestivals oder quasi Kinderfilmbereiche bei ihren Festivals besser aufbauen kann. Wir hatten aus dem Journalismusbereich Leute dabei, aber wir hatten natürlich auch sehr viele Leute, die aus der Produktion kamen, Drehbuch dabei, Regie dabei, Animation dabei. Dieses Jahr 20 Plätze und es haben sich 80 Leute beworben, was echt krass ist. Wow. Ja, also
das ist ja, war echt, ja, super. Also das Interesse scheint ja auf jeden Fall da zu sein. Ja.
Das Interesse ist riesig da und das zeigt ja auch, dass der Bedarf da ist, dass an den Universitäten und den Ausbildungsstätten dazu mehr gemacht wird. Also das ist, wir hätten auch wahrscheinlich noch mehr Bewerbungen haben können, wenn wir es länger hätten laufen lassen. Und das ist, also gibt uns natürlich auch ein bisschen die Bestätigung, das Proof of Concept, dass wir da dran weiterarbeiten müssen, und haben eben davon 20 ausgewählt. Und die werden jetzt einen tollen Tag zusammen verbringen. Die lernen sich alle kennen und sie sind dann Teil des Fachpublikums und hoffentlich machen ein paar gute Verbindungen in die Branche. Und wir merken auch so ganz banale Sachen, wie dass wir jetzt Leute wieder treffen auf internationalen Foren, die letztes Jahr bei uns beim Talent Lab waren und gesagt haben, so, ja, ich habe bei euch gelernt, dass man da hingehen sollte und jetzt bin ich hier und ich finde es richtig gut und denke mal, okay, also hat also einen Wert, was man tut.
Schön, ja, dann spürt man den Impact dessen, was man da tut, direkt.
Genau.
Ja, super. Wenn wir jetzt nochmal auf diese beiden Bereiche gucken, das Publikumsfestival auf der einen Seite, das Branchentreffen auf der anderen, würdest du sagen, dass das ein harmonisches Zusammenspiel ist, diese beiden ganz unterschiedlichen Bereiche? Also wo liegen so die Synergieeffekte, wo liegen aber vielleicht auch die Herausforderungen, wenn man so zwei ganz unterschiedliche Zielgruppen mit einer Veranstaltung ja auch bedienen möchte?
Also ich glaube, die Synergien liegen darin, dass viele Leute, die Medien für audiovisuelle Medien und sicher auch analoge Medien für Kinder erstellen, gar nicht so oft mit ihrem Publikum in Kontakt kommen, und dass man bei uns die Möglichkeit hat, seine Produktion quasi gemeinsam mit Kindern anzugucken und halt natürlich auch merkt, funktioniert das gut, funktioniert das nicht gut, sind die Lacher gut gesetzt, sind die Lacher nicht gut gesetzt. Und das weiß ich auf jeden Fall von vielen FachbesucherInnen, dass die halt sagen, sie freuen sich, ihre Sachen mit Kindern zu gucken. Und das betrifft vor allen Dingen eben auch Fernsehsender. Also gerade Menschen, die in Redaktionen arbeiten, haben halt sehr selten die Möglichkeit, natürlich ihre Sachen mit Kindern zu gucken, weil ein Kino, klar, Kinofilm, da gibt es eine Premiere, da kann man es mit Publikum gucken oder es gibt eine Kinotour oder so. Aber wenn jetzt irgendwie eine Animationsserie von Super RTL, die wird ja selten mit einem großen Saal von Kindern geguckt. Die werden mit Sicherheit immer Möglichkeiten haben, dass sie ihre Sachen auch vor Kindern zeigen und das werden sie auch alles machen. Aber so in der Form, wie es bei uns ist, das ist halt natürlich sehr selten. Auch jetzt zum Beispiel andere, der Deutsche Filmpreis oder so, da wird es ja auch nur von Erwachsenen geguckt. Und dieses Gefühl sozusagen, das mit der Zielgruppe zusammen zu gucken und die Reaktionen zu erfahren, ich glaube, das ist schon was ganz Besonderes, was wir eben bieten können. Wir haben neben dem klassischen im Kino die Sachen gucken mit Kindern auch noch ein Projekt, das heißt Film- und Medienpatenschaften, wo es darum geht, dass ein ganzer Klassenverbund sich mit den Inhalten stark beschäftigt und dann ein bisschen medienpädagogisch dazu arbeitet und das dann quasi auch den Filmschaffenden und Medienschaffenden präsentiert, mit denen ins Gespräch geht und dass die dann halt nochmal ein exklusives Filmgespräch mit denen bekommen. Und das ist natürlich auch keine, ich sag mal, irgendwie eine Gruppe von Freunden, Kindern von Freunden, die mal sagen, ja, sieht gut aus, sondern das ist einfach nur irgendeine Klasse aus Thüringen. Das heißt, da hat man natürlich auch nochmal so ein bisschen unvermittelnderer Kontakt. Und das ist auf jeden Fall die Synergie, die dafür da ist. Was die Sachen sicher trennt, ist die Ansprüche. Also wenn wir in unsere Fachgespräche gehen, dann haben wir natürlich ein sehr hohen Anspruch an den Diskurs, da wird sehr, sehr groß geredet und da passen Kinder natürlich nicht so unbedingt rein, einfach vom Hörvermögen und sowas und dass man das alles versteht. Und es ist natürlich nicht einfach, das auseinanderzuhalten. Was funktioniert eigentlich schon ganz gut. Wir haben uns jetzt ein bisschen professionalisiert. Wir nennen unseren Fachveranstaltungsbereich nicht mehr Fachveranstaltung, sondern das hat jetzt wie eine eigene Säule, das heißt Fachforum, damit man auch viel klarer sagen kann, das ist der Professionals-Bereich, das ist der Publikumsbereich. Alle mit einer Akkreditierung können natürlich auch einfach in Kino reingehen und sich mit Kindern Filme gucken, können aber halt auch an den Fachveranstaltungen teilnehmen. Aber um so diese Einzigartigkeit unserer Fachveranstaltung hervorzuheben, haben wir es ein bisschen aufgetrennt. Ich würde denken, die größte Synergie ist, dass man das erleben kann, was man gerade gehört hat, wenn man ins Kino nebenan geht, sozusagen.
Nachdem wir jetzt so konkret drauf geschaut haben, würde ich dann zum Ende noch mal gerne ein bisschen abstrakter mit dir drauf schauen. Über Kulturräume und Kulturorte für Kinder vielleicht noch mal so ein bisschen grundlegender sprechen. Ich meine, du bist Kulturwissenschaftlerin, hast du eben einleitend schon erzählt und auch ein bisschen deine Perspektive ja deutlich gemacht, mit der du so auf dieses Feld schaust. Welchen gesellschaftspolitischen oder vielleicht auch pädagogischen oder wie auch immer du das für dich framen willst, welchen Stellenwert haben denn deiner professionellen Einschätzung nach Kulturräume für Kinder?
Leider viel zu niedrigen Stellenwert. Ich glaube, das liegt einerseits an dem schon angesprochenen Adultismus, der auch in der Hochkultur natürlich da ist. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel sehr klassische Hochkulturräume angucken, wie das Staatstheater oder so, die meisten haben auch ein Kindertheater-Sektion dabei, dann wird da, wie keine Ahnung, das Weihnachtsmärchen inszeniert und dann wird vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, im Sommer gibt es dann auch noch mal irgendwie auf der Außenbühne was für Kinder, damit man sagen kann, Haken dran und da holt man auch die größten Publikumszahlen her, weil dann ist nämlich das Theater eine Woche lang voll, wenn man irgendwie, keine Ahnung, was den gestiefelten Kater spielt an Weihnachten und dann kann man auch seine tollen Publikumszahlen vorlegen. Aber das ist wirklich auch oft eher aus dieser Perspektive gedacht. Es gibt selten Theater zum Beispiel, die wirklich ein professionalisiertes Kinder- und Jugendtheater bei sich dabei haben als Sparte. Und das ist natürlich bei Musik genauso. Also es verändert sich Gott sei Dank was. Wir haben Gott sei Dank mittlerweile Konzerte, Philharmoniekonzerte, wo auch für Kinder sind, wo man es nicht ganz so laut macht und was weiß ich, wo man dann vielleicht irgendwie ja, Hänsel und Gretel spielt und solche Sachen. Also da verändert sich was, aber es ist immer nur eine Sonderveranstaltung in dem Kulturangebot für Erwachsene. Und ich finde es total spannend zu sehen, wie zum Beispiel Zucchini oder deine Freunde oder so, die den Popmusikmarkt sowas von aufgerollt haben, indem sie gesagt haben, wir machen qualitativ hochwertige Musik für Kinder, die aber auch cool ist. Natürlich gab es das davor schon, ich bin ein Rolf Zuckowski-Kind und so. Also gab es natürlich auch schon immer, aber in der, finde ich, Coolness und in der quasi Bereitschaft, das in die Mitte reinzubringen, finde ich, ist das was Neues und das finde ich ziemlich cool. Also da hat sich Gott sei Dank auch was verändert, was diese Kulturräume angeht, aber es ist immer nur quasi wie ein Sonderding, was man mal in seinen klassischen Kulturraum reinbringt. Und die dezidierten Kinder- und Jugendkulturangebote, die es gibt, also die klassischen Kinder- und Jugendtheater oder auch die Kinder- und Jugendzentren, die es gibt, also auch im sozialen Bereich oder Institutionen wie der Spatz, die gibt es. Aber machen wir uns mal nichts vor, die sind alle immer sehr defizitär finanziert. Wenn wir das Glück haben und wir sind finanziert, wie vielleicht unsere beiden Institutionen, dass wir staatlich und öffentlich-rechtlich institutionell finanziert sind, dass wir ein Kontinuum haben, dann ist das die Ausnahme. Viele Kulturräume für Kinder, die sind aus privaten Initiativen entstanden, die sind irgendwie aus der Soziokultur heraus entstanden, die jährlich ums Überleben kämpfen, weil sie nur projektbedingt finanziert sind, projektbasiert finanziert sind oder weil sie im Rahmen von einem größeren Projekt stattfinden, weil man sagt, wir machen dann auch noch ein bisschen was für Kinder und Jugendliche. Aber sie sind immer defizitär finanziert, sie sind sehr, sehr selten sicherheitsmäßig finanziert, dass man sagen kann, wir bauen da drauf auf und können dann uns auch eine Professionalisierung leisten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Problem, weil dieser Adultismus der Kultur sich eben genau da widerspiegelt. Also wenn wir uns halt angucken in Landeshaushalten und Haushalten von Städten und so, welche Budgets die Angebote für Kinder und Jugendliche annehmen in dem Kulturbereich und welche Budgets die Angebote für Erwachsene einnehmen, da haben wir so einen Unterschied. Und das ist wirklich, wirklich fatal. Ich habe es leider nicht richtig genug gelesen, aber Bekannte von mir, die haben in Nordrhein-Westfalen ein Theaterkollektiv, die da dran arbeiten. Und die haben jetzt gerade geschrieben, ich weiß nicht, ob es stimmt, das kannst du nochmal factchecken, dass NRW angekündigt hat, irgendwie Exzellenzförderung und so im Kinder-Jugend-Theaterbereich vor allen Dingen einzustreichen. Und das sind Projekte, die werden über Jahre aufgebaut, die sind ausgezeichnet, das sind super, 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 super Projekte. Und dann sagt man halt, aha, der Haushalt ist knapp, wir machen das mal bei denen, wo es nicht so auffällt, wo es nicht so wehtut, wir machen es mal bei den Kindern und Jugendlichen. Und das ist halt ein richtiges Problem, weil wenn wir quasi es nicht schaffen, eine ähnliche Kontinuierung an Finanzierung für Kulturräume für Kinder hinzubekommen, wie für Erwachsene. Ja, woher sollen Kinder denn lernen, dass Kultur toll ist und dass kulturelle Teilhabe Teil von unserer Gesellschaft ist und dass es Teil von unserer Demokratie ist? Und das finde ich halt wirklich, also das, da werde ich dann auch ein bisschen, so muss ich sagen, aktivistisch, weil ich denke, daran muss sich was ändern. Wir müssen anders denken, wir müssen dahin kommen, dass Kinder als Teil dieser Gesellschaft genauso einen Anspruch haben auf vielfältige Kultur, hochwertige Kultur, Soziokultur, hohe Kultur, was auch immer, wie alle Erwachsenen auch. Wenn man hingehen würde und über die Zielgruppe 65 bis 75 sagen würde, ja, aber für euch brauchen wir es ehrlich gesagt nicht so unbedingt. Was hätten wir denn dann für einen Aufstand in unserer Gesellschaft? Da würde es Demonstrationen geben. Und bei Kindern wird es viel zu schnell und viel zu einfach gemacht, weil wir auch viel zu wenig Institutionen haben, die so aufgebaut sind, dass sie auch die quasi politische Macht haben, dass sie das Kommunikationssprachrohr haben, um sich zu wehren, weil es eben ganz viel in der Soziokultur und in den Vereinen und sowas stattfindet. Und dann sind das irgendwie Zwei-Mann-Projekte oder sowas, die schaffen es gerade so, die Förderanträge zu bewältigen, die Finanzierung zu bewältigen, wollen dabei noch tolle Kulturangebote für Kinder machen. Wie in aller Welt sollen die das schaffen, zu einem Staatssekretär zu gehen und zu sagen, hören Sie mal zu, hier muss sich was ändern. Und das ist halt, glaube ich, so ein richtig inhärentes Problem, was wir haben. Und dann werden diese Kulturräume einfach weg sein. Weil wenn dann so ein Projekt nicht mehr weiterfinanziert ist, dann sind auch diese Projekte weg. Und das betrifft vor allen Dingen die ländlichen Regionen, die sind dann einfach weg. Das sind oft Projekte, die von der EU finanziert werden oder vom Land finanziert werden. Und dann können die auch nicht so einfach wieder aufgebaut werden. Und das sind die Brandmauern unserer Demokratie, dass wir sagen, wir haben Angebote auf dem Land, vielfältige Angebote, wo Kinder hinkommen können, sich ausprobieren können, wo wir Musikprojekte, Theater, Filmprojekte haben und sowas, wo sie sicher sein können, dieser Raum steht auch nächstes Jahr mir wieder zur Verfügung. Es bringt nichts, wenn wir kulturelle Räume schaffen, die mal ein Jahr irgendwo sind und dann ist die Finanzierung weg und dann ist der Raum wieder weg und dann sitzen die Kinder und Jugendlichen halt wieder auf dem Rewe-Parkplatz. Also damit ist nichts geholfen, sondern wir brauchen halt eine Kontinuierung der Finanzierung und wir brauchen einen Respekt vor der Arbeit von Kulturschaffenden, die im Kinderkulturbereich arbeiten, damit wir eben darauf aufbauen können. Und ich würde halt eben denken, wir sehen, was das bringt. Also wenn wir uns angucken, und ich glaube, da kann ich eigentlich für fast alle sprechen, die im Kulturbereich arbeiten, wenn wir früh in die kulturelle Bildung gehen und in die aktive Kulturarbeit als Kind sozusagen reingehen, dann werden wir wahrscheinlich da drin später auch arbeiten. Es ist kein Wunder, dass ich jetzt im Kulturbereich bin, weil ich als Kind immer schon kulturell aktiv war. Und wir sehen das, was das bringt. Wir sehen die Auswirkungen, wir sehen das, was Kultur macht, wie Kultur stärken kann, wie Kultur Brücken bauen kann und wie das auch Gesellschaften zusammenbringen kann, was das an emanzipatorischem Potenzial hat. Aber das muss halt irgendwie auch respektiert werden und es muss gesehen werden und es muss unterstützt werden. Und ich bin immer ganz ergriffen, wenn ich so zum Beispiel Dokumentationen sehe, die das so einfangen. Wir haben dieses Jahr bei unserem Festival diesen wunderbaren Dokumentarfilm Sister Queens dabei. Mhm. Wo es darum geht, dass es so ein Rap-Projekt gibt an einem Mädchentreff in Berlin und er begleitet ein paar Mädchen über 4 Jahre und zu sehen, was das für einen Einfluss hat auf die Selbstwirksamkeit von Kindern, wenn man ihnen Tools an die Hand gibt, sich auszudrücken und dass man sie selber erzählen lässt und das ist Wahnsinn, der Entwicklungsschritt, der da passiert durch diese kulturelle Bildung, die diese Kinder erhalten, das ist das, was unsere Gesellschaft, glaube ich, im Kern zusammenhält. Und deswegen, ja, finde ich, könnte jetzt noch mehr flammende Reden dafür halten. Wir brauchen bessere Finanzierung, wir brauchen mehr Respekt für diese Arbeit und dass das nicht als exotisches Projekt angesehen wird oder als quasi so nice to have, sondern es ist ein need to have. Wir müssen das haben, damit wir zukunftsfähig sind. Und da gibt es auch gar nichts drüber zu diskutieren. Weil wenn wir das nicht haben, dann können wir unsere Staatstheater zumachen, dann können wir unsere tollen Arthouse-Kinos zumachen, weil dann haben wir in 20 Jahren kein Publikum mehr. Und das muss halt irgendwie klar sein, weil Kinder haben ein Anrecht drauf. Also es gibt die UN-Kinderrechtscharta, da steht auch drin, Kinder haben ein Recht auf Kultur sozusagen, wenn man es mal runterbricht. Das heißt, Kinder haben ein Anrecht drauf. Kinder sind Bürger dieser Gesellschaft und da finde ich, müssen wir viel mehr hingehen, über diese quasi dieses Recht von Kindern zu sprechen und das muss eben finanziell unterfüttert sein.
Ich bin schwer beeindruckt, muss ich sagen, von diesem Plädoyer, mit dem du mir so ziemlich alle Fragen, die ich im Detail noch aufgeschrieben hatte, auch schon ein Stück weit mitbeantwortet hast, aber das ist völlig in Ordnung. Nee, ich kann da total gut mitgehen. Und dieses Aktivistische, das du gerade angesprochen hast, so, das spüre ich wirklich auch so und bin ja wirklich beeindruckt, wenn man dir da so zuhört, wie gut du das auch so auf den Punkt bringst. Ich habe eigentlich nur noch das Anliegen, das mit einer Information, wenn man so möchte, noch zu ergänzen. Ich glaube, innerhalb unserer Bubble ist das eh schon relativ bekannt. Aladin Elmer Falani hat gemeinsam mit ein paar Kollegen Anfang des Jahres ein Buch herausgebracht, das heißt Kinder, Minderheit ohne Schutz. Das ist ja schon fast ein Politikum, dass Kinder in dem Titel schon als marginalisierte Gruppe quasi benannt werden. Und das zieht sich natürlich auch durch dieses ganze Buch. Da kann man nochmal so ein bisschen aus soziologischer und gesellschaftspolitischer Perspektive all das, was du gerade so angerissen hast, sehr fundiert auch nochmal nachlesen. Da laufen wir wirklich auf ein Problem zu, ne? Schon seit langem, aber es spitzt sich auch irgendwie weiter zu. Das hast du, glaube ich, ganz gut beschrieben und ich glaube, da muss ich gar nichts mehr zu ergänzen und habe auch in dem Sinne gar keine Fragen mehr. Nicht zuletzt, weil uns ein bisschen auch die Zeit davonläuft, muss ich sagen. Ich würde dann nochmal am Ende, trotz dieser, wie soll ich sagen, nicht immer ganz leichten Rahmenbedingungen, die du ja auch gerade beschrieben hast, dich nochmal fragen, was denn die Kindermedienbranche für dich trotzdem, sage ich mal, so in besonderer Weise auszeichnet und warum du dich so gerne in ihr aufhältst und dort arbeitest. Was macht dir so viel Freude daran und was macht diese Branche so besonders?
Also ich glaube, die Probleme sind oft externe Probleme und keine inhärenten Probleme. Das ist das Schöne an dieser Branche. Wir sind, es ist eine sehr freundliche Branche. Wir haben uns alle sehr lieb. Und ich glaube, weil wir im Herzen alle irgendwie Aktivisten sind und Aktivistinnen, macht es so Spaß, in dem Bereich zu arbeiten. Weil man trifft so viel auf Gleichgesinnte und es macht Spaß. Spaß, zusammen was zu machen. Und das betrifft das tolle Team, mit dem wir zusammenarbeiten, genauso wie alle Leute, die in dem Bereich aktiv sind, dass es einfach Spaß macht, Dinge anzustoßen und weiterzudenken und auch wirklich zu denken, was kann ich eigentlich machen, was kann ich machen, damit es besser wird. Und das macht das Spaß, das macht das, was es toll macht. Und ich finde es einfach extrem bereichernd, als Festivalleiterin im Kino zu sitzen, wenn Kinder Filme zum ersten Mal sehen. Also so dieses zu wissen, wir sind gerade die, die diesen Spark auslösen. Das ist so schön, das ist so ein schönes Gefühl. Das hat, also da ist so eine krasse, das ist natürlich auch irgendwie eine große Verantwortung bei einem selber als Festivalleiterin. Also mit großer Macht kommt große Verantwortung. Und das ist aber toll, das auch begleiten zu dürfen. Und Kinder, die vielleicht noch nie im Kino waren, den ersten Kinobesuch so schön wie möglich zu ermöglichen. Oder Kinder, die vielleicht noch nie einen, sag ich mal, arthausigeren Kinderfilm gesehen haben, das zu zeigen und zu sagen, hey, es gibt übrigens auch das. Oder Kinder, die sich noch nie repräsentiert gefühlt haben, auf der Leinwand was zu bieten, wo sie sagen, hey, das könnte ich sein. Oder das könnte meine Schwester sein oder so. Das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl, weil aus meiner eigenen Erfahrung ich weiß, wie einflussreich eben diese Besuche sein können. Und deswegen liebe ich auch, Filmgespräche zu führen mit Kindern. Ich liebe das. Und wenn ich das schaffen kann während dem Festival, dann mache ich das auch immer noch, dass ich auch Filmblöcke moderiere, weil es einfach so toll ist. Und deswegen, das hält mich sehr. Und diese große Verbundenheit zum Medium, die uns alle vereint, hält mich auch sehr bei der Stange, weil es einfach Spaß macht, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die gleichgesinnt sind. Hm.
Dann schließe ich nochmal mit einer finalen, auch etwas persönlicheren Frage an, wenn ich darf. Das diesjährige Festival hat ja auch ein Motto, das heißt, wer will ich sein, wenn ich groß bin? Wäre die 10-jährige Elisabeth zufrieden mit der jetzt erwachsenen Festivalleiterin Elisabeth? Wie würde die 10-jährige so drauf gucken und was würde sie da so mitgeben? Traust du dir da was zu sagen?
Ich glaube, sie hätte ja gar nicht gewusst, dass es diesen Beruf gibt. Deswegen hätte ich erst mal erklären müssen, was so eine Festivalleiterin eigentlich überhaupt macht. Und obwohl ich schon immer willensstark war, hätte ich, glaube ich, nicht gedacht, dass man mit 35 als junge Frau, relativ junge Frau, in so eine Leitungsposition kommt. Als ich Jugendliche war und Kind war, waren natürlich fast überall Männer in Position. Und das ist, glaube ich, was, wo die 10-jährige Elisabeth ziemlich stolz drauf gewesen wäre, so mit Pippi Langstrumpf und so als Vorbild, dass das alles möglich ist, dass wir ein sehr weibliches Team haben und ein non-binäres, aber auch männliches Team und dass das eben heutzutage möglich ist. Ich glaube, da wäre die 10-jährige Elisabeth ziemlich stolz drauf. Und ich glaube, sie hätte zwar gedacht, dass sie Schauspielerin wird und meinen Oscar gewinnt, aber ich glaube, wenn man es ihr lang genug erklärt hätte, wäre sie, glaube ich, glücklicher damit, dass sie ein Filmfestival leitet und nicht Schauspielerin ist. Und ich glaube, ohne pathetisch klingen zu wollen, ich glaube, die 10-jährige Elisabeth wäre stolz auf mich, weil wenn man so auf dem Dorf aufwächst, in einer Region, die jetzt überhaupt nicht Kulturpferd ist oder so, aber wo, also ich komme von der französisch-schweizer-deutschen Grenze aus dem Südschwarzwald, wo alles, was mit Großstadt und vielen Menschen zu tun hat, sehr weit weg ist, dann hätte sie wahrscheinlich nicht gedacht, dass sie mal 700 Kilometer entfernt in einer Landeshauptstadt ein Festival leitet, weil das einfach nicht unbedingt in ihrem Horizont gewesen ist. Aber sie wäre stolz drauf, dass man es geschafft hat.
Ja, ist doch spannend, ne? Wie sich die Dinge so entwickeln. Und vielleicht hast du noch keinen Oscar gewonnen, aber man könnte jetzt im übertragenen Sinne vielleicht sagen, zumindest hast du schon einen goldenen Spatzen gewonnen. Das ist ja auch nicht nichts, ne?
Das stimmt, das stimmt. Ja.
Schön. Lass uns am Ende noch mal ganz kurz auf die Fakten schauen. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn, sonst korrigierst du mich. Also das Festival findet statt vom 1. bis zum 7. Juni in Gera und in Erfurt an beiden Standorten. Tickets zu den einzelnen Filmveranstaltungen kann man sicherlich auch noch sehr, sehr kurzfristig erwerben. Die Frist zur Akkreditierung endet am 23. Mai. Ich befürchte, ungefähr so lange wird es auch noch dauern, bis man diesen Podcast wirklich hören kann. Aber du hast schon angekündigt, wenn wirklich noch jemand unbedingt rein will, darf man sich auch direkt bei euch melden.
Findet ihr Mittel Wege. Und Wege.
Ne? Ja. Super, sehr schön. Elisabeth, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, dass du dir in dieser Hochphase der Festivalvorbereitung die Zeit und die Ruhe dafür genommen hast. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Ich wünsche euch ein ganz fantastisches Festival, ein erfolgreiches Festival. Und wenn ich in diesem Fall sage, bis bald, dann passt das total gut, weil ich werde auch vor Ort sein. Wir werden uns da sehen. Ich freue mich total drauf. Vielen herzlichen Dank an dich.
Danke, Thomas, für diese wunderbare Einladung. Ich habe mir sehr gerne die Zeit dafür genommen und ich freue mich sehr darauf, dich in echt dann wiederzusehen.
Sehr schön. Na, da haben wir es doch. Unsere freundliche Branche, ne? Ja.
Genau.
Alles Gute dir, Elisabeth. Bis bald. Ciao.
Bis bald. Tschüss.
Der Podcast Wieso, Weshalb, Warum ist ein Angebot vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum. Über Feedback, Kritik und Anregungen freuen wir uns unter wieso-weshalb-warum@kjf.de. Allgemeine Informationen zu unserer Arbeit findet ihr auf unserer Website unter www.kjf.de.